bienvenue dans le Besenwagen pour l'édition spéciale du Tour de France Femmes avec Zwift 2026. Le peloton entamera la course depuis la Suisse, partant de Lausanne pour rejoindre la Côte d'Azur et célébrer sa fin à Nice. Au cours de la route, les coureuses devront se battre au sprint, au contre-la-montre et au long du mythique Mont Ventoux. Donc préparez-vous pour 9 jours de suspense, d'émotion et de cyclisme à son meilleur niveau.
So, immer noch Tour de France, Femme avec Zwift und immer noch Dankeschön, Messane Bräutigam, für dieses französische Intro aus dem Frauenpeloton. Ihr habt euch in den Besenwagen verirrt, wie hoffentlich jede Woche. Und mein Name ist weiterhin Bastian Marx.
Und meiner auch immer noch Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Basti, ich habe gesehen, dass du jetzt auch unter die Gravel Racer gegangen bist und beim Sauerland Gravel mitgefahren bist. Und ich habe auch gesehen, dass du dich da ordentlich verpflegt hast. Erzähl doch mal von deiner Experience.
Ja, ich habe es ja wirklich angeteasert in der letzten Morten-Werbung, dass ich dann in der nächsten hier den Turnout berichten würde und hatte kurzzeitig Angst, dass wir dann ein DNS ziehen. Haben wir dann aber nicht gemacht, glücklicherweise, und sind voll reingestartet. Ich hatte uns natürlich den ganzen Fuelplan schon gemacht auf Morten, sowohl für Wilma als auch für mich. Und zum ersten Mal in meinem Leben, und ich bin wirklich happy, das hier so berichten zu können, bin ich diesen 120 Gramm Carbs pro Stunde Zug gefahren. Es waren 3 Runden, das war sehr gut, was Verpflegung anging. Also konnte ich mir, wir hatten uns eine Tasche hingelegt, in der Verpflegung 2 Flaschen selber immer rausnehmen. Also 2 Flaschen mit Drinkmixe pro Stunde und dann noch 2 oder 3 Gels pro Runde in jeweils 2 Stunden pro Runde ungefähr, war so der Plan. Das habe ich auch komplett durchgezogen und ich bin am Ende gefahren 5 Stunden 20 für dieses Rennen und ich war wirklich erst am allerletzten Berg leer. Und das hätte ich vorher wirklich nicht gedacht. Und gleichzeitig noch augenöffnend war ich sowohl am Abend als auch in den nächsten Tagen nicht so fertig, wie ich dachte. Weil solche Efforts kommen in meinem Leben wirklich normalerweise nicht vor. Und ich habe auch wirklich keinen Bock drauf, weil wenn ich mal richtig hart trainiere, tut mir normal alles weh und ich bin völlig im Arsch. Aber jetzt augenöffnenderweise... Wenn man sich so verpflegt wie Profis, ist das gar nicht der Fall.
Ja, wer hätte das wohl gedacht?
Ja, ich bin noch kurz so am Rande. Ich bin 222 Watt NP gefahren mit 64 Kilo, was für meinen, das können wir vielleicht in der nächsten Matz-Werbung mal berichten, für meine Schwelle schon ganz gut ist. Also irgendwo im 3,5 Watt pro Kilo Bereich, 5,5 Stunden unterwegs zu sein mit viel Downhill und so weiter, war schon, es war großartig. Es hat Bock gemacht bis zum Schluss. Letzten Berg hoch war ich dann auch wirklich im Arsch, aber habe das bis ins Ziel gebracht. Also danke, Morten, für dieses Erlebnis kann ich jedem raten, ungefähr in dem Dreh.
Ja, und es ist auch wirklich einfach, das zu rekonstruieren. Du hast es angesprochen, Fuel Planner gibt es bei Morten auf der Homepage und die entsprechenden Produktempfehlungen gibt es mit dazu.
Man sollte es, denke ich, schon auch im Training vorher so ein bisschen einsetzen, dass man sich auch dran gewöhnt. Also ich glaube, nur für einen Wettkampf kaufen und dann zum ersten Mal im Leben sau viel Kohlenhydrate ballern, wird für den Magen nicht so einfach. Aber es hat wirklich besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Es gibt von Morten auch was Neues. Das ist der Gelmix 480, wo dann nochmal mehr Carbs drin sind als in den bestehenden Drinkmixen. Ich habe es bis jetzt aber erst einmal ausprobiert, gestern im Training bei Intervallen. War schon sehr gut, aber ich denke, wir machen dazu nochmal einen ausführlichen Review demnächst. Aber könnt ihr euch schon mal anschauen auf der Morten-Website.
Schaut es euch einfach mal an auf der Homepage von Morten. Mit dem Code BESENWAGEN20 gibt es da auch nochmal 20% Rabatt auf alle Produkte außer B-Carb. Also checkt's aus, morten.com.
Und ich bin gerade nach Heidelberg gefahren mit dem Auto und habe unterwegs erstmal Besenwagen Femme gehört von dieser Woche, was man auch tun sollte, wenn man Tour de France Femme nicht nur deswegen, aber richtig verfolgen will. Gute Insights von Lynn und Tanja, O-Töne von Liane Lippert, warum auch die ihre Track-Ausreißer-Kollegin sie angeschrien hat, wird da nochmal aufgelöst. Das könnt ihr sonst nirgendwo erfahren. Und Leanne Lippert, Clara Koppenburg und es gibt jetzt noch einen O-Ton drin, ich habe es schon wieder vergessen, tut mir leid. Und ich selbst bin auf dem Weg in Heidelberg gerade erstmal gestrandet, kurzzeitig beim Freund, auf dem Weg zu Silvan Dillies Event am Wochenende. Also wer da ist und mitfährt, der wird mich leider oder glücklicherweise auch treffen. Samstagabend gibt es Bühnentalk Silvan Dillier mit Robin Gemperle, der Tour de France-Teilnehmer, die unterschiedlichen Erfahrungen, Training, Ernährung, Rennfahren zum Ultracyclist. Das wird garantiert spannend und ihr könnt euch das, glaube ich, auch demnächst in einer Besenwagen-Folge bei uns anhören. Und am Sonntag fahren wir dann bei seinem Event mit. Ich dachte, ich muss hier noch Werbung machen für ein paar Last-Minute-Plätze, aber ist ausverkauft, sorry. Also. Ja.
Aber ich hoffe, dass wir das, also dass die Aufnahme funktioniert, weil
Das ist immer noch mal so ein.
Ja, Robin Gemperle hatte ich selber auch schon mal bei mir im Podcast, also damals bei Outside. Und ein mega interessanter Typ, hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Er hat gerade Transcontinental Race gewonnen, also ein Ultra-Distance-Rennen durch Europa. Und mega spannender Typ auf jeden Fall.
Hat auch Unbound XL dieses Jahr gewonnen. Also der war schon bei dir.
Der gewinnt alles gerade.
Oder hast du war die Einleitung gerade, dass du damals die Aufnahme nicht durchgekriegt hast?
Nee, aber es war ja schon ein paar Mal, dass wir was aufgenommen haben irgendwo vor Ort und das dann nicht verwenden konnten aus irgendwelchen technischen Gründen.
War es mehr als einmal? Zweimal, ja. Einmal waren wir schuld, einmal die Location. Ja. Ich bin gespannt. Ja, wie geht's euch? Was seid ihr so am Erleben dran? Was ihr immer noch in den Bergen?
Ja, ich ziehe mir morgens immer noch die Kühe hier rein und Pferde und weiße Esel. Gibt es weiße Esel?
Es gibt jedes Tier in weiß.
Okay, hier gibt es dann auf jeden Fall auch weiße Esel, die rumhängen. Und das ist so witzig, weil, also hier oben ist relativ viel Verkehr eigentlich auch. Und die Kühe, die stehen einfach auf der Straße. Also so wirklich. Oder Pferde, die legen sich einfach auf dem Asphalt in der Abfahrt. Und dann liegen die da einfach und schlafen. Die sind nicht tot oder so, sondern liegen da einfach auf diesem Asphalt rum. Und so kleine, wie nennt man Babypferde?
Fohlen.
Fohlen. Die laufen dann da so rum. Spielen ein bisschen mit der Mutter oder Vater, keine Ahnung mit wem. Ist auf jeden Fall schön, also hier oben ist noch richtig Natur. Aber man muss aufpassen vor sehr großen Tieren auf der Straße auf jeden Fall. Regelmäßig.
Ja. Ja, bergab auch, schwierig.
Ja.
Bei den Kühen musst du besonders aufpassen, wenn die Kälber dabei haben.
Ja, aber die stehen auf der Straße. Aggressiv. Und ja, die Kälber, die zuppen da an der Zitze unten rum. Und da kannst du relativ entspannt dran vorbeifahren. Das ist denen komplett egal. Hier fahren auch Sportwagen lang, die dann echt relativ laut sind. Oder kennt ihr diese Trikes, diese Motorräder? Da gibt es hier richtige Gangs aus Deutschland. Heute auch wieder welche
gesehen. Was sind das eigentlich für Leute?
Ja, das weiß ich nicht.
Die sich einen Trike kaufen. Das würde ich gerne mal. Würde ich gerne mal eine Sozialstudie zu.
Ich wollte es vorhin filmen lesen. Und dann auf Instagram hochladen und fragen, wer fährt sowas? Ich habe es dann gelassen, wo ich dachte, stößt vielleicht
an. Was ist das Fahrradäquivalent von einem Trike? Ist das so ein Fett-E-Bike? Oder ein Liegerad?
Nee, ich glaube Liegerad nicht, sondern es ist wirklich wahrscheinlich so ein Fettbike. Ein Sattel zu tief eingestellt und dann so ein Fettbike. So Mathbike-mäßig halt noch von früher.
Paul, mich hat das jetzt interessiert. Ich habe nebenbei mal hier recherchiert. Es gibt tatsächlich einen weißen Esel im Kühtai und der ist auch regional bekannt. Gibt es auch Zeitungsartikel über den?
Nee, gibt's mehrere. Wie heißt der?
Weiß ich nicht, ja, vielleicht hat er sich fortgepflanzt. Ansonsten sind weiße Esel sind sehr bedroht, gibt es nur noch ein paar hundert Stück von.
Ey, ich filme die da morgen mal. Ich habe sogar Fotos davon.
Das geil. Ist so krass. Vielleicht sind die gerade alle da, alle 200.
Kommt mit dem Post raus, diese Aufnahmen.
Ja.
National Geographic.
Hör mal, ich zeige euch das mal hier gerade. Seht ihr das? Das sind alles weiße Esel.
Verschiedenste Challenges. Wir machen jetzt mal so den Übergang vom Allgemeinteil in den Profiteil und bleiben aber zuerst noch im Allgemeinteil. Wer Besenwagen regelmäßig hört und vor allem auch seit Paul Voss im Ruhrgebiet residiert, weiß, dass wir den Klingenring mögen zum Fahrradfahren. Und wer sich historisch bewandert, der weiß, dass dort die Weltmeisterschaft des Radsports 1954 stattgefunden hat, die Louison Bobet damals gewonnen hat, vor Fausto Coppi, der glaube ich Fünfter nur wird. Es sind 240 Kilometer gewesen mit 5.500 Höhenmetern, glaube ich. Damals im strömenden Regen stattgefunden und ich meine, es hätten nur 12 oder 16 Leute ins Ziel geschafft. Diese Strecke ist heutzutage immer noch schön zu fahren und der Olixer Cycling Club, Olix ist ein Stadtteil von Solingen, veranstaltet die Klingenring Challenge. Ich werde das hier mal verlinken oder mal bei uns auf Insta posten, da ist jetzt kein kommerzieller Hintergrund oder so. Die machen da einfach ein Event und du fährst auf dem nicht für den Verkehr abgesperrten Klingenring, kannst irgendwie 4, 8 oder die damalig gefahrenen 16 Runden fahren mit ein paar Gleichgesinnten. Finde ich ganz cool. Leider ist an dem Wochenende die Gravel EM und ich glaube, Paul und ich sind beide verhindert.
Wäre fast ein Grund, die abzusagen, ne?
Ja.
Aber ich frage mich gerade, bist du bei der EM wegen deinen Profiathleten
ja.
Oder wegen Support für deine neue
Gravel-Athleten? Das kann auch noch passieren. Das kann auch noch passieren, ja. Nee, ich glaube eher nur wegen dir wegen und uns. Racing Circle und wem auch immer. Wer auch immer eine Flasche will. Oder ein Eisbeutel, was man heutzutage so braucht. Gut, das ist einmal verkündet. Und jetzt gehen wir über zur Pogi-Challenge, die Andreas Stauf noch nicht kannte bis eben. Und mir wurde das jetzt schon mehrmals die letzten Tage zugeschickt. Wir hören uns jetzt erstmal das Statement und die Erklärung dazu vom Gewinner an. Ein Deutscher hat nämlich die Pogi-Challenge gewonnen. Und die Pogi-Challenge fährt man gegen Tadej Pogacar. Aber es ist ein Handicap-Zeitfahren quasi. Andreas Stauf wird es jetzt wissen. Pogi startet in einem gewissen Abstand hinter den anderen Teilnehmern. Es geht seinen Hausberg hoch, ich glaube 11 oder 12 Kilometer. Und
15 Kilometer und ich glaube 1200 Höhenmeter.
Okay. Mindestens einer kam vor ihm an und das war ein Deutscher und der hat uns das eben einmal zusammengefasst.
Hi, liebe Besenwagen-Community, Frederik hier. Ich bin der Typ, der letzten Sonntag Tadej Pogacar bei seiner Pogi-Challenge an seinem Hausberg bei einer Bergankunft besiegt hat im Rahmen seiner Challenge. Die meisten werden mich wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich komme gebürtig aus Berlin. Hab dort auch die ersten 25 Jahre meines Lebens verbracht, die letzten 5 bis 6, also ich bin jetzt 31, eher in den Alpen. Ich fahre seit 15 Jahren leidenschaftlich hauptsächlich Rennrad, habe aber eigentlich immer mehr sozusagen das ganze Training genossen und bin eigentlich Arzt, arbeite aber seit 4-5 Jahren jetzt mittlerweile hauptsächlich als Coach im Radsport und bin damit sehr happy. Genau. Zum letzten Sonntag, ich versuche mich kurz zu fassen, Pogi-Challenge. Der Modus, für diejenigen, die es nicht kennen, ist, dass man neutralisiert. Tadej fährt ganz vorne, startet in Commander, quasi an der Haustür seiner Eltern mit 1200 Teilnehmern, fährt man neutralisiert los zu seinem Hausberg hin. Der Berg hat 1200 Höhenmeter ungefähr, so 8% Average, ist aber super unregelmäßig mit auch kleinen Downhills und so. Tadej bleibt dann quasi stehen unten am Berg, alle ballern los und er gibt einem ungefähr 7 Minuten Vorsprung und versucht dann sozusagen, also ja, sein Ziel ist quasi alle einzuholen. Das hat er nicht geschafft. Ich war 4 Minuten vor ihm oben, es war unterwegs sehr racy, hatte ich gar nicht so erwartet bei so einem 45-Minuten-Climb. Ich dachte, da fährt halt jeder genau seins, aber es war doch so ein bisschen mit Grüppchenbildung und so. Und ich war so nach 20, 25 Minuten, glaube ich, ungefähr war ich vorne und wusste, okay, wenn die Hitze, waren bestimmt schon wieder 33 Grad oder so, auch um 10 Uhr morgens, mich nicht killt und ich jetzt keinen Fehler mache, dann habe ich's. Oben die letzten Kehren waren super geil, weil es ein bisschen Mini-Alpe d'Huez war mit wirklich Tausenden von Leuten, die einen angeschrien haben und so. Ich kenne sowas gar nicht. Ja, ich bin dieses Jahr schon Glocknerkönig geworden, zwar auf der Ultrastrecke, aber ich dachte mir so, ja, so muss ich das für World Tour Profis anfühlen, Alpe d'Huez oder so zu fahren. Jedenfalls, ich war 4 Minuten vor ihm oben. Er kam dann auch direkt zu mir und war super lieb, genau wie man ihn sich vorstellt. Es war richtig schön. Hat mich gefragt, wie ich seinen Climb fand, also seinen Hausberg, wie es mir ging. Und wir haben noch ein bisschen gequatscht und so. Und richtig cooles Event. Auch danach noch mit richtig guter Stimmung da in Slowenien. Ist, glaube ich, auch einfach underrated vielleicht zum Radfahren. Ja, wer mehr wissen möchte, ich versuche mich kurz zu fassen. Fonsi hat mich drum gebeten, kann mir gerne folgen. auf Strava. Ich poste immer super viel zu meinem Training, diskutiere auch mal irgendein wissenschaftliches Paper und natürlich auch auf Insta. Außerdem ist letzten Sonntag auf YouTube sondern unsere Doku live gegangen von meinem Sacalobra Everesting letztes Jahr, was ich gemacht habe, also meinem Everesting sozusagen, dem Zeitrekord für Sacalobra. Genau, und was ich zu allerletzt noch sagen wollte, ist, ich wollte nochmal daran erinnern, dass die Tour noch nicht vorbei ist, also watch the farm, guys, das ist wichtig. Genau, ciao, ciao.
Wer das jetzt nicht auf YouTube gesehen hat oder das Video dazu nicht gesehen hat, wie meine zwei Kollegen gerade, als er sagt, hat er besiegt, hat er so gemacht. Also Anführungszeichen gezeigt. Frederik Niesen heißt der Gute. Ich habe gerade mal geguckt und auf Strava gefolgt. Wir packen das, ich denke, in die Shownotes. Ich werde mir sein Video auch mal angucken. Scheint ganz lustiger Typ zu sein. Ist auch Besenwagen-Fan, also ist uns schon gefolgt auf allen Kanälen. War jetzt nicht so schwer, ihn zu kontaktieren. Aber geiles Event, oder? Also wer von den Top-Fahrern macht das? Ne? Wieder nur Pogi, einfach so was Witziges.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Pitcock dieses Downhill-Rennen mal fahren will, wo alle zusammen da irgendwo...
Das, wo die alle dem Käse hinterher rennen?
Nee. Es gibt doch, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist in Südamerika, so ein krasses Downhill-Event, wo tausende Leute auf einmal starten und dann alle so in den Single Trail reinsprinten.
Keine Ahnung.
Das hört sich nach Südamerika an, ja.
Das also, will der auf jeden Fall auch mal mitfahren. Also,
ich kenne das mit dem Käse andersrum. Und auf Ski. Oder auf Schnee bergab.
Nee, das ist ein Mountainbike-Downhill-Ding. Und das ist aber so ein Massenstart. Und dann gibt es auch krasse Videos zu auf YouTube. Kann man mal einfach.
Okay, weiß ich nicht.
Krasses Downhill-Rennen mit Massenstart. Einfach mal suchen bei YouTube.
Weil wir gerade schon bei YouTube sind, könnt ihr auch noch das Video zur Deutschen Meisterschaft anschauen. Ne?
Ja, hab ich schon. Ist schon abgehakt, Paul.
Ja, gut. Ja, haben wir jetzt auch alles, was auf YouTube verfügbar ist, für Bob beworben.
Ganz langsam wird YouTube auch von Besenwagen geentert.
Übernommen. Ja, Basti, du hast eben gefragt, was bei uns so geht. Vielleicht ist hier als Überleitung. Bei mir hat jetzt auch die Arbeitssaison angefangen vor ein paar Tagen.
Und, endlich, ne?
Ja, 1. August.
Habt ihr so einen Countdown?
Transfer.
Am 31. Juli? Ja. So runtertickt.
Ein Wecker ist da einfach gestellt.
Nee, wir reißen hier noch so Zettel ab. Also der Kalender, der hängt da irgendwo. ja, und es ist ja dies Jahr auch gar nicht so viel Zeit zwischen Tour und Vuelta. Deswegen, so dieses Sommerloch, das entsteht gar nicht so richtig bei mir gerade. Und ich muss auch sagen, ich habe Bock auf die Vuelta. Also
ja, jetzt, wo Pogi auch offiziell dabei ist.
Jahren, ja, jetzt ist offiziell, dass er den Spielverderber machen wird. So die anderen Teilnehmenden und GC-Favoriten, die fahren sich ja gerade so in Polen und bei der Burgos-Rundfahrt in Form. teilweise auch bei der Dänemark-Rundfahrt Wout van Aert da irgendwie ein paar Dinge abgeschossen und die Gesamtwertung. Ich glaube, fast schon der erste GC oder einer der wenigen GC-Siege von Wout van Aert.
Mhm. Leider Lukas Kubica wieder 80 Mal Zweiter gewesen.
Ja gut, gegen guten Wout van Aert in Form ist halt immer schwierig.
Schwierig, ja. Kurz zur Vuelta, nur ein Einwurf. Ich werde hier mal eine Petition starten. Ich hoffe, dass uns Bora nicht wieder die Tour vermiest mit der Vuelta und unseren Ben hier bei uns kommentieren lässt und der nicht wieder hier
sonst müssen wir wirklich Solo. Die Free-Band-Kampagne.
Ja, so ein Solo-Job da auf dem Bora-Hansgrohe-Red Bull-Kanal abziehen muss.
Ja, nee, deswegen ist eigentlich gerade relativ viel los. So.
Das hat mir auch schon...
Komm wenig zum Radfahren.
Enrique González hat mir schon geschrieben. Ich so aufs Handy geguckt, steht so WhatsApp-Banner, Enrique González. Wer ist das denn? Enrique Iglesias, weißt du auch nicht. Und dann so, ey, ich habe vor ein paar Jahren mal spanische Intros gemacht für Besenwagen. Soll ich wieder dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall. Geil, okay, direkt verhaftet.
Sehr gut. Ja, Transfersaison ist eröffnet. Jetzt ab 1. August gibt es ja ein Zeitfenster, wo auch Mid-Season-Transfers stattfinden können. Und davon gab es dieses Jahr ein paar. Das wird ja nicht so oft gemacht. Aber Victor Angelotti ist von Netcompany Ineos, Vorsicht, auch ein Namenswechsel in der Saison. Der ist jetzt mit, ja, direkt zu Astana gewechselt. Glaube ich, ein ganz interessanter Transfer, so mit der Taktik, die Astana fährt, hat irgendwie so möglichst viele Punkte mit vielen Fahrern. Das hat, glaube ich, eine gute Neuverpflichtung. Und eine News wurde bekannt, die mich tatsächlich auch überrascht hat, ist, dass Fabio Jakobsen von Picnic Post NL auch jetzt zum 1. August zu Wismar Liesebike gewechselt hat. Und das hatte ich
jetzt nicht. Nee, offiziell so ist es noch nicht, ne?
Gar nicht auf dem Schirm. Nee, ist noch nicht offiziell oder ist drauf, aber und dran.
Aber er hat es selbst, ne, auch schon kommentiert, glaube ich. Also ich habe sogar schon
ein Video geschrieben,
mit ihm.
Das
er
Gespräch.
Redet mit ihm, genau. Ja.
Ich fand den Transfer auch interessant. Die anscheinend sehen die es als Projekt, ne, bei sich. Und ich meine, Wismar, die haben schon aus vielen Fahrern nochmal gut was rausgeholt. Und also offensichtlich, der ist ein sehr talentierter Rennfahrer. Und ich hoffe auch mal, dass da irgendwas bei rumkommt. Aber ist auf jeden Fall.
Ja, aber der ist jetzt schon Butter bei den Fische, der ist jetzt schon rückwärts gefahren in letzter Zeit.
Ja, natürlich. Aber ist jetzt auch für Picnic Post NL, ne? Ich meine, die brauchen dringend Geld. Wenn er so ein der wird wahrscheinlich auch nicht günstig sein, also in dem ganzen Gehaltsgefüge bei Picnic. Und das spart dann schon ein bisschen Kohle. Eine Abfindung wird es ja wahrscheinlich nicht geben, aber ich finde es auch einen interessanten Move. Und ich frage mich halt immer mehr, was so mit Picnic jetzt eigentlich passiert. Also nicht, dass sie den jetzt gerade, also er hat keine Resultate eingebracht, also der hat wahrscheinlich eher Plätze weggenommen, aber ich finde es dann trotzdem irgendwie interessant, weil, ja, man hat, glaube ich, mit John Degenkolb schon verlängert, ne? Also es gibt ja ein paar Leute, die verlängert wurden für ein Jahr oder ich glaube für ein Jahr bis jetzt nur. Ja, ist irgendwie interessant, also ich bin mal gespannt, was da so passiert jetzt bei denen noch in Zukunft.
Ich gucke gerade mal hier, ob hier Picnic dabei ist, nee.
Ja, also auf der Transferliste gibt es auch schon, die Andi uns geschickt hat, gibt es auch ein paar Transfers, aber die sind dann vor allen Dingen aus dem Devo-Team hoch zum World Tour Team.
Ja. Naja, gut, man muss ja, also was interessant ist eigentlich, dass jetzt die erfolgreicheren Fahrer von der Mannschaft zumindest mal gerüchteweise zu anderen Teams gehen, also einmal Pavel Bittner und Kaspar van Uden, beides auch Sprintertypen, also verliert letztendlich Picnic alle drei, zumindest mal Sprinter auf dem Papier.
Punktefahrer.
Gute Leute, die auch noch Punkte holen. Ich habe da nicht so den Einblick gerade in der Mannschaft, was da passiert. Ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr eigentlich an den Start gehen werden, aber ja, dass da irgendwas passieren muss, auch innerhalb der Mannschaft, was das Training und so angeht. Das glaube ich schon. Ich hab da schon das Einzige, was ich da eben so mitbekommen habe in letzter Zeit, dass halt das sehr, ja, das Training der Mannschaft sehr polarisiert ist. Also Sprinter fokussieren sehr stark aufs Sprinttraining. Ne? Aber ja, man muss halt eben schon sehen, dass die noch genügend Ausdauerleistung, wenn man es mal einfach erklären will, bringen, um am Ende auch mitsprinten zu können. Wir haben jetzt bei uns in der Agentur, betreuen wir einen Fahrer mit Tobias Lund-Andresen, der eben letztes Jahr noch bei Picnic Post NL in dieser Sprintermannschaft war und einfach durch eine neue Struktur dieses Jahr einer der erfolgreichsten Fahrer der Saison ist. Da muss man schon sehen, dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen hausgemachtes Problem ist da bei Picnic Post NL. Und ich hoffe, dass man diese sehr eingefahrenen Strukturen, die es da auch so gibt in der Mannschaft, vielleicht ein bisschen lösen kann. Wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, ne, was das für eine erfolgreiche Mannschaft war, die auch so mit den modernen Radsport mitgeprägt haben, mit diesen Strukturen, aber sich da vielleicht auch so ein bisschen festgefahren haben über die Jahre. Und sind immer eigentlich gut darin gewesen, junge Talente zu entdecken und zu entwickeln. Deswegen hoffentlich, dass sie da so ein bisschen drauf besinnen können und haben ja jetzt auch schon zumindest mal ein paar Jungs aus dem Devo-Programm hochgezogen dann für nächstes Jahr oder werden die scheinbar hochziehen. Die Liste, die ich euch geschickt habe, kann man ja mal hier sagen, ist von Wieler Flitz oder die englische Seite davon heißt Cycling Flash und da findet man auf jeden Fall immer so die neuesten Transfers oder Transfers-Gerüchte, die sich dann auch sehr oft als wahr herausstellen. Ne?
Aber was man schon gehört hat, was auf jeden Fall eben schon bestehende Gerüchte waren, sind halt, also jetzt mal so die großen Sachen, Felix Gall zu Lidl. Das ist ja auf jeden Fall was, was auch im deutschsprachigen Raum irgendwie bemerkenswert ist. Gregor Mühlberger soll da auch mitkommen, würde ja passen. Dann war auch Jordi Meus im Gespräch bei Lidl. Ist aber jetzt, das ist nicht offiziell, ne? Das sind alles Sachen, die sind noch nicht
bestätigt. Das sind alles Rumors, ja.
Ja, genau. Ja, was wir wissen, ist, dass Tim Thorn-Teutenberg nicht mehr bei, was heißt wissen, nicht mehr bei Lidl fahren wird. Gibt es auch Rumors, wo er hingehen wird. Ja, bei Theo kannst du uns irgendwann ins CC setzen, wenn es mal soweit ist. Was gibt's hier noch? Ein lustiges Wechselgerücht, was auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge passt, wäre Mauri van Sevenan zu Lotto Intermarché. Kann ich mir da richtig gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand eigentlich, wo du es gerade sagst, lustiges Wechselgerücht. Ich fand stark, dass die Bild-Zeitung mal für Gerüchte im Radsport sorgt, weil die haben ja verkündet, dass Georg Steinhauser zu Red Bull Bora Hansgrohe wechselt.
Das haben die verkündet, wirklich?
Ja, ja, krass. Stand als erstes in der Bild.
Wow.
Ja. Also ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, aber.
Ja. Ja, also, ich weiß
nicht. Nicht mit Doping in der Bild. Wow.
Ich hatte gestern ein Meeting woanders und selbst da wurde mir das erzählt und wurde mir erzählt, weil es anscheinend schon sehr viele Leute wissen in einem gewissen Umfeld. Von daher, ich glaube, das kann man, dass das passiert, Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, würde ich sagen. Ja.
Decathlon versucht so ein bisschen wahrscheinlich um Paul Sexas herum ein paar Helfer einzukaufen mit Ben O'Connor, Laurenz de Plus und Pavel Sivakov. Das ist gerüchteweise so das, was dahin gehen soll. Mit da Felix Gall verliert man ja jetzt keinen Helfer. Man verliert ja halt eher so einen Co-Kapitän. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen was anderes.
Da wäre krass, wenn Sexas am Ende woanders hingeht. Und da interessant ist ja, dass der Toros Agenten oder Agent keine Ahnung, was bei dem macht. Wer macht das? Carrera wahrscheinlich, oder?
Singer,
Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, ja. Sonst. Dass die Gespräche momentan gestoppt haben für Vertragsverlängerung, weil die, glaube ich, darauf warten, was Sex das macht, wenn der zu UAE geht, ne, dann irgendwie. Und Gerüchte, Gerüchte, ich weiß nicht, Andi, ob du es gehört hattest, dass Sex das anscheinend letztes Jahr einen, wie nennt man das, kein Vorvertrag, aber so ein, man bekundet Interesse, wie heißt denn das?
LOI, Letter of Intent.
Dass der ein Letter of Intent von UAE unterschrieben hat, Sexas. Und da ist ja, wohl ist auch eine und da ist wohl auch eine Strafzahlung drinne.
Also das Gerücht kam mir zum ersten Mal während dem Giro d'Italia zu Ohren. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU, sage ich mal, für Paul Sexas und sein Management-Team auch insbesondere, weil es danach ja die verschiedensten Zahlen, die gerade kursieren, die in zweistelligen Millionenbetrag Bereich liegen. Ich denke mal, der Letter of Intent, den er dann vielleicht da unterzeichnet hat, der wird dann nicht so hoch dotiert sein. Klar, kann man da natürlich dann auch nochmal nachverhandeln, aber das wäre, glaube ich, eine sehr unkluge Entscheidung gewesen, zu dem Zeitpunkt so einen Vertrag dann zu unterschreiben. Wie gesagt, das sind es maßt schon so ein bisschen an Verschwörungstheorie, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht hat man da so ein paar Sachen, so ein paar Gerüchte aneinander gereimt und so ein bisschen eine eigene Interpretation rausgemacht und im Radsport solche Gerüchte verbreiten sich dann eben sehr schnell, dass es dann auch irgendwann mal vielleicht ein Journalist aufschnappt und dann wird es halt eine Geschichte. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil man ja auch gerade scheinbar aktiv am Markt ist mit dem Fahrer. Es werden Angebote eingeholt und wenn man da insgeheim schon vor einem Jahr einen Vertrag mit UAE unterschrieben hat, dann glaube ich, verliert man da auch sein Gesicht und das kann sich eigentlich keiner so richtig erlauben. Auch wenn man danach Paul Sexas repräsentiert, glaube ich,
ja, gut, aber das du kannst nicht so ja, die Art. Du kannst ja einfach diese Strafzahlung tätigen und dann ist das ja hinfällig. Also deswegen ist da sowas ja
anscheinend. Wenn es denn so eine gibt, ja. Aber bei UAE ist ja dann auch gerne mal im dreistelligen Millionenbereich. Also weiß ich nicht, ob man nicht so
schnell tätigen kann. So hoch sind die Angebote dann doch auch noch nicht. Okay, nochmal kurz weiter hier, was ich vergessen habe. Bei Lidl Trek steht hier auf der Exits-Liste Bauke Mollema, von dem ich letztens noch gedacht habe, der fährt noch. Mm. Habe ich auch schon lange nicht mehr wahrgenommen im Peloton. Das soll auch schon genug sein. Bei Lotto auf der Exit-Liste Arno Delis, Liam Schlock und Lennart Edfeld, was von Edfeld, was natürlich das Team auch enorm schwächen würde. Da ist man auf jeden Fall auch schon länger personell auf dem absteigenden Ast.
Arno ja, Delis. Wobei auf der anderen Seite hat man jetzt mit Jano Wieder wahrscheinlich das größere Talent halten können, auf dem man sich wahrscheinlich dann so voll konzentrieren kann. Fand ich jetzt zum Beispiel für das aus Teamsicht eine gute Sache, dass sie den halten konnten. Der wird mit Sicherheit auch alle Türen offen gehabt haben, woanders hinzugehen. Ist auch noch sehr jung, geht jetzt scheinbar zur Vuelta. Also da wird er jetzt vielleicht mal auch größerem Publikum ins Auge fallen. War ja auch bei der Tour de Suisse schon, glaube ich, bei der schweren Bergetappe eigentlich nach Tadej Pogacar der zweite aus der ursprünglichen Favoritengruppe. Also da auch schon sehr stark gefahren, jetzt noch nicht mit so einem Top-Ergebnis dann am Ende im GC auch rausgekommen, aber hat in der U23 auch eigentlich alles dominiert, was länger bergauf ging. Also absolutes Juwel unter den Radsporttalenten und ich glaube, da kann man sogar einen Abgang von Lennart van Edfeld verkraften, wenn man den weiterentwickeln kann. Ja.
Und da ist ja immer interessant, dass die natürlich, hatten wir auch schon ganz oft das Thema, im Nachwuchsteam, also im Devo-Team sehr gute Arbeit machen, ne, mit der Entwicklung der Fahrer und es dann immer stockt. Und ich hoffe mal, dass sie es jetzt vielleicht dann hinbekommen, das quasi auch in der World Tour-Team weiterzuführen.
Ja. Ich lese hier wieder im Gerüchtebereich, dass zwischen Bora, Red Bull und EF vielleicht ein Gefangenenaustausch stattfindet aus der Bregenzer Cycling WG. Lass ich mal so stehen.
das kannst du auch sagen, wenn du es irgendwo liest, dann kann man es ja googeln. Wer ich hab's gelesen, also Steinhauser der, kommt und wer geht?
Der deutsche Gravelmeister.
Ach so, ja.
Da kann ich nichts zu sagen.
Der darf Andi auch nichts zu sagen, Kommentar. Aber es gibt ja zum Glück Bilder.
Ja. Ben Wiggins geht wohl hoch von Hagen Spermans zu Jaco Alula. Das ist der Sohn von
Richtig, ja.
Bradley Wiggins.
Ja.
Auch spannend immer sowas. Markel Bellocchi ja im Moment auch relativ erfolgreich gewesen, letzte Woche zuletzt. Tour de la.
Musst du jetzt noch ein bisschen, vielleicht den Namen musst du noch ein bisschen erklären.
Ja, Josipa Bellocchi, wer kennt ihn nicht mehr, der unter 40 ist?
es gibt eine berühmte Szene, die findet man auch ganz schnell.
Ja, es ist schade, wenn man mit sowas berühmt ist. Der sich ein bisschen länger mit Radsport beschäftigt oder schon mal Reels im Radsport geguckt hat, hat gesehen, wie Lance Armstrong irgendwann mal über so ein Stoppelfeld fährt auf einer Tour de France-Etappe, die in Gap endete damals. Lance Armstrong musste die Strecke verlassen, weil Josipa Bellocchi, ein langjähriger Kontrahent von ihm und Jan Ullrich, der dann eigentlich immer Dritter wurde, gefühlt, bei Onze Eroski damals fuhr. Es waren einfach ikonische Duelle, Josipa Bellocchi aber immer nicht im Lance- oder Ulle-Bereich, aber der nächstbeste. Der Remco seiner Zeit. Oder der Lippo seiner Zeit. Er kam zu Sturz vor Lance Armstrong und hat sich dabei auch bitterst die Hüfte gebrochen. Deswegen musste Lance übers Feld fahren, das kennt jeder, egal. Er war sehr erfolgreich auch, also war ein sehr guter Radfahrer und sein Sohn Markel Bellocchi fährt gerade bei EF und hat letzte Woche die Tour de l'Ain gewonnen, was zwar jetzt nicht das allerhöchstklassige, aber trotzdem ein sehr schweres Radrennen ist.
Ja, scheint aber nächstes Jahr wohl nicht mehr da zu fahren, das habe ich zumindest aufgeschnappt. Wo es hingeht, habe ich allerdings.
Ich kann dir auf jeden Fall ein Gerücht nennen, was ich lese. Net Company.
Ja. Könnte sein.
Würde passen.
Lass uns mal vielleicht zu der ersten offiziellen ja. Meldung kommen, die für mich
die
ja
jetzt auch
schon
gehabt, ja.
eine große ja, Verkündung direkt war. Und zwar wechselt Mauro Schmid zu Pinarello Q365. Und so wie ich mir sagen lassen habe, hat er auch richtig fett abgesahnt mit dem Vertrag. Also wir haben in der letzten Woche schon besprochen, dieses Jahr wirklich eine herausragende Saison gefahren. Jetzt gerade noch bei der Tour, gefühlt in jeder Ausreißergruppe, eine Etappe gewonnen, zweimal Zweiter. Ja, kann man sich an der Stelle vielleicht nochmal zurückerinnern oder wer sie noch nicht gehört hat, Folge 317, sorry. Viva Las Vegas mit Mauro Schmid kam vor ungefähr anderthalb Jahren raus. Und ich erinnere mich noch dran, als er meinte so, so Essen abwiegen und so, das macht er nicht, das ist nicht so sein Ding. Vielleicht hat er es jetzt mal gemacht ab letztem Winter, hat sich auf jeden Fall nochmal gut entwickelt und ja, war, glaube ich, einer der ja meist umworbensten Fahrer auf dem Transfermarkt und hat sich seine Saison jetzt auf jeden Fall gut, lässt sie sich jetzt, wie ich gehört habe, gut entlohnen. Also ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, da kann man nur gratulieren.
Bei Pinarello ist auf jeden Fall auch so nach dem Motto, Money is no problem.
Ja, also da wurde ja ein stabiles Angebot Richtung Poltexas gemacht und ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch bei der Bora Exits Liste einen Primus Roglic mit einem Fragezeichen Q365 stehen.
Ja, aber ich, ey, ganz ehrlich, da habe ich schon alle Teams bis jetzt gehört, ne, so ungefähr. Also, ja, da habe ich auch die Rockets gehört.
Ja. Was ich meine, also in Bocholt war er noch nicht an dem Tag, an den Tagen, an denen ich da war.
Aber ganz ehrlich, der würde richtig zu den Rockets passen, nochmal so 2 Jahre mit so ein bisschen Spaß
ohne
haben,
Socken,
weißt du?
Ja,
ja, so ohne Socken, Radrennen fahren, so coole Videos draus machen.
Ja. Ein paar dumme Sprüche
Tour,
raushauen.
Nur noch um Pizza zu liefern, obwohl vielleicht nächstes Jahr dann doch nicht. So, also, keine Ahnung, ja. Also.
Ja. Die Pizza gab es übrigens wieder.
Mhm. Ja, ich weiß, dessen sage ich es ja.
Hab sogar eine halbe gegessen, als ich in Paris war.
Geil. Sehr, sehr gut.
Hier ist eigentlich mal eine inoffizielle Anfrage. Wenn ich jetzt nächstes Jahr zur Tour möchte, ne, könnt ihr mir da helfen, so einen guten Platz zu bekommen? Ihr seid doch beide einflussreiche Menschen mittlerweile.
Was für ein Platz?
Ja, so zum
Startplatz?
Zugucken, umsonst essen, zugucken.
Okay. Dann findest du auch Montmartre so geil, kannst dich doch da ein paar Stunden vorher anstellen.
Ja, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, verköstigt zu werden.
Weiß ich nicht. Die Champagnerstände, die sind alle nur am Champs-Élysées. Sorry.
Die ja, ich brauche erstmal diese Wildcard für die Tour nächstes Jahr, dann können wir gucken, was wir machen.
Ja.
Ich denke, dann sollten wir das hinkriegen.
Ja. Sehr gut.
Ja, ich glaube, so das Allerwichtigste haben wir, so Tudor, ja, Caden Groves, ich glaube, das kann man auch schon mal so sagen, aber sonst, und Arnaud Delis.
Das ist auch witzig, ne? Alpecin, wie heißen sie, wie heißen die, Deceuninck?
Premier Tech?
Premier Tech,
Premier Tech.
Eins von beiden.
Alpecin Premier Tech. Ganz emotionslos am 1. August einfach alle Wechsel rausgehauen, Arbeit ja. erledigt für Social Media Team fürs Jahr. So.
Finde ich das aber auch okay, ganz ehrlich. Also,
ja, finde ich auch gut, aber es ist halt so witzig.
Diese,
ist ganz pragmatisch.
Zeitversetzten, immer mal hier, sich ganz eh schon durch. Finde ich für das Team jetzt übrigens ganz interessante Neuverpflichtungen. Ne, Marlies Mikkels, Ivan Cortina wird, glaube ich, da marschieren wie sonst was. Also,
glaube ich auch.
Der wird eine richtige Granate oder Unterstützung für Van der Poel bei den Klassikern werden. Und,
wenn sie den noch beibringen.
Ja, ich glaube aber, dass abgesehen von den drei, die sie jetzt verpflichtet haben, da noch welche dazukommen werden. Das Team ist zum Beispiel immer sehr lange und spät auch aktiv auf dem Markt.
Ja, wird es günstig hinten raus.
Dann, ja, letztendlich haben sie jetzt ne, 3 wichtige Transfers getätigt und dann können sie so ein bisschen auf Shoppingtour gehen, was dann noch so übrig bleibt. Ist so eine Vorgehensweise, die sie ja in den letzten Jahren schon eigentlich immer gut gemacht haben und ja, eigentlich auch erfolgreich mit unterwegs sind. Also das kann man auch so machen.
Ja.
Obwohl man sagen muss, dass sie da in den letzten 2 Jahren nicht mehr ganz so gut das gemacht haben. Also quasi das, was sie reingeholt haben, nicht mehr so stark war bei den Klassikern wie noch davor. Aber jetzt gerade, was du schon sagst mit Ivan Cortina, glaube ich auch, dass der dann krass, krass nochmal irgendwie aufblühen wird da in dem Team.
Und wir hatten eine, beziehungsweise sogar mehrere Hörerzuschriften, die meinten, wann reden wir über Transfers? Das haben wir jetzt auf jeden Fall mal, glaube ich, das kurz zur Zufriedenheit behandelt. Es wird weitergehen hier. Dieses ist der Kanal, wo man über Wechsel im Radsport auch öfters mal redet und was hört. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wir haben heute auch noch einen Experten in dieser Kategorie zu
einen
Gast.
Weiteren.
Aber einen weiteren, genau. Wir haben den auch gleich. Jetzt noch ein, zwei kurze Sachen zur Frauen Tour de France. Da müssen wir uns schon auch widmen. Das meiste hört ihr, mal gucken, ob wir nächste Woche noch mal eine Sonderfolge zustande bekommen, mit vielleicht einer ganz kleinen von unseren zwei Kolleginnen. Aber wir haben ja jetzt auch nicht weiter gesehen als das Zeitfahren gestern bis zu dieser Aufnahme. Und ja, ich musste nur kurz denken, ich habe auch in die Gruppe geschrieben mit Lynn und Tanja, bei im Hause Ferrand-Prévot hat man sich auf jeden Fall gedacht, Mont Ventoux reicht. Zeitfahren müssen wir dieses Jahr jetzt nicht so hart dran arbeiten. Sah auf jeden Fall optisch so aus. Crazy. Der Helm breiter als die Frau. Also wann verbietet die UCI das eigentlich? Endlich. Mit diesen Helmen. Warum? Also warum sind sie da nicht schon reingegangen? Die sind doch sonst, bei sowas sind die doch die allerersten, sowas zu verbieten. Und jetzt gibt es einfach so sau viele von diesen Zeitfahrhelmen, die wirklich, das kannst du keinem anbieten. Das ist wirklich...
Ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, dass der Giro-Helm so schnell ist.
Das sieht...
Ja, aber habt ihr es mal euch genau angeschaut, wie das bei ihr aus? Also da war ja nicht mal... Also erstmal ist er, wie du schon sagst, so breit wie ihre Schulter, aber dann gleichzeitig war er ja auch noch schief. Das heißt, die eine Schulter war irgendwie im Wind und der hängt... Also
die andere das, nicht. Das, ja, vielleicht kam der Wind von der Seite, Paul.
Und dann hat man ja bei meinem Räuser gesehen.
Der sah ja einfach so oben auf. Also, du konntest ja von vorne einfach ihr Gesicht sehen. Das soll ja eigentlich auch nicht so sein. Und das war irgendwie auf so vielen Ebenen. Aber, Basti, du hast ja schon was reingeschickt bei uns vorhin. Oder weshalb
das so ist. Ach so, ja.
Das hast du den Text nicht durchgelesen
oder was?
Hast du nur das Bild reingeschickt?
Ich habe nur das Bild reingeschickt, weil das Bild wirklich gottlos aussieht. Aber ich habe das Interview mit ihr auch gesehen und sie hatte auch schon Probleme mit der Hüftarterie und dass sie sie deswegen wahrscheinlich so hochgesetzt haben, aber sie sagt auch in dem Interview, dass es hoch auch schneller war. I don't believe you. Ganz ehrlich. Wirklich, nein.
Das dann nicht kann mit dem Helm. Nicht.
Das kann nicht so schneller sein, wie wenn du dich aufs Zeitfahrrad setzt, wie wenn es schnell aussieht.
Ja.
Egal. Ich will jetzt hier auch nicht nur bashen. Ich will eigentlich eher mal, also einmal noch so diese Jana Seel-Nummer, weil wir sie auch im Podcast hatten. Jana Seel, Teammanagerin, CEO gewesen vom Frauenteam von UAE. Hört euch die Folge an, das war wirklich super spannend. Kann das gerade mal einer nachrecherchieren, was das für eine Nummer war? Ihr findet's, Jana Seel. Aber ich habe es auch gar nicht mitbekommen, wurde mir erst gestern oder vorgestern einfach zugespielt, dass sie da wohl selbst gekündigt hat und auf dem Weg zu SD-Works sein soll. Als Teammanagerin. Rumors, Wechselgerüchte, ist ja die Folge hier. Ne?
Ich habe nur gelesen, dass sie jetzt erstmal eine Auszeit nimmt und dann abwägt, welche weiteren Schritte sie jetzt im Radsport unternehmen will. Kam jetzt so überraschend vor der Tour. Für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sich das hinter den Kulissen schon abgezeichnet hat. Die Folge war auf jeden Fall, ist noch gar nicht so lange her, Ende letzten Jahres, Nummer 364, The Art of Survival. Also ist der Gastpart mit ihr ist auf Englisch, nur zur Info, aber war wirklich super interessant. Sie war ja vor ihrer jetzigen Position oder ihrer ehemaligen Position, davor war sie ja auch bei Astana schon im Teammanagement. Und zusammen auch in der Zeit gibt es ein paar gute Anekdoten.
Alexander Vinokurov, ja, das war wirklich spannend. Gleichzeitig gibt es dort in diesem Team so dieses Paula Blasi-Gate, wer das nicht mitbekommen hat, Paula Blasi, so eine der erfolgreichsten Fahrerinnen dieser Saison, aber noch sehr jung, ne? Wie alt ist sie? Ist jetzt auch erst ihre...
Anfang 20 auf jeden Fall, ja.
Ihre zweite richtige Saison,
2003
oder?
Geboren, weil ich hatte heute gerade geschaut und da ging es um das weiße Trikot, wo sie ja anscheinend einen Copy-Paste-Fehler gemacht haben, weshalb das ja nicht U23-Wertung ist, sondern U24-Wertung dieses Jahr. Ja. Genau, 2003 geboren, ja.
Und sie ist erst im World Tour Team seit Mitte letzten Jahres. Und ihr wird irgendwie, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, von der Presse angedichtet, dass sie jetzt da die Team-Leader-Rolle unbedingt haben sollte, weil sie dieses Jahr halt auch schon sehr starke GC-Ergebnisse inklusive einem Vuelta-Sieg eingefahren hat. Aber nominell Elisa Longobardini und Dominika Vlodarczyk im Teamlead sind und die Lynn und Tanja im Besenwagen Farm haben das auch schon gut auseinandergenommen. Also wer das nochmal sich anhören will oder da noch nicht im Thema ist, ist eigentlich auch deren Tenor gewesen, was auch meiner wäre, dass das ein reines Pressethema ist und dass ihr da auch viel zu viel Druck von außen gemacht wird. Eine Fahrerin, die erst seit einem Jahr auf dem Niveau unterwegs ist, zwar natürlich schon super erfahren, aber die jetzt in einem Team mit Elisa Longobardini da fährt, kann auch ganz easy wahrscheinlich in eine, in Anführungszeichen, Co-Leader-Rolle gehen oder in eine, die nicht von vornherein kommuniziert, dass sie da die ganze Verantwortung auf sich hat.
Also Paula Blasi wird ja auch von einem Management vertreten, was gerne mit der Presse spricht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen das gesteuert wird, ne? Weil man hat da auch so die Aussage mal gehört, das wird jetzt wirklich der erste Millionenvertrag im Frauenradsport und vielleicht ist das da auch so ein bisschen Masche noch mehr dahinter, als jetzt einfach nur ein paar Journalisten, die sich wünschen, dass Paula Blasi die Teamkapitänin ist. Also vielleicht mal so aus der Sicht betrachtet, könnte das auch sein.
Gut. Wen jetzt nochmal in den Entertainment-Bereich, wer sollte oder wer gewinnt die Frauen-Tour de France aus eurer Sicht? Wattbüro auch. Gibt noch Ergon-Sättel zu gewinnen. Tippt auf Frauentour de France. Meldet euch an. Tippt rein. Was sind eure Tipps? GC?
Ändert sich nichts.
Ah ja, du denkst, dass mal ein Reusser das Ding mit nach Hause. Ich würde es schon feiern, auf jeden Fall. Ich würde es richtig feiern, mal ein Reusser. Also ich gehe jetzt auch auf mal ein Reusser. Paul Voss?
Ja? Komm. Kasia. Nee, doch mal. Einfach nur weil.
Einfach nur aus Sympathie.
Nee, ist so Mormontour und so, ne? Die fahren noch Mormontour, oder?
Ja.
Ja. Ey, da ist schon noch ein bisschen was hochzufahren. Meine Reuse war jetzt gut am Berg. Die war schon noch gut dieses Jahr am Berg, aber weiß ich nicht, ob die das.
Pauline setzt da voll drauf. Hat jetzt irgendwie zwei Minuten Rückstand, zweieinhalb.
Fünf.
Das schon.
Ah, hat heute noch mal kassiert.
Ja. Yeah.
Echt?
Dann wird es natürlich tatsächlich schwierig. Das habe ich hier noch nicht während der Aufnahme passiert.
Ja, also Kasia Nivadoma, 1,17 mit Rückstand jetzt auf Platz 3. Demi Vollering, 12 Sekunden, Platz 2. Ich sage einfach, die hängt die nicht mehr ab. Die bleibt einfach nur dran.
Weißt du, was gerade witzig ist? Ich hab gerade auf Ergebnisse geschaut und komme wieder rein. Auf einmal starb mich Ken Sommer an.
Einfach invaded hier. Wir ziehen, einfach die invaded, wir ziehen die Aufnahme komplett durch. Ich hoffe, Ken macht alles richtig. Bist du gut eingebrieft? Hast du eine Sicherheitsaufnahme am Start? Geil.
Also sitzt du eigentlich im gleichen Büro gerade?
Nee. So, meinst du?
Okay.
Ich mache ein kleines Intro. Besenwagenfolge, die Nummer habe ich nicht rausgesucht, aber es war 2018. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, aber keiner von uns sieht einen Tag älter aus. Ken Sommer mit Co-Owner, sagt man das richtig?
Ja, Mitgründer.
Von
Co-Owner.
Mitgründer von Corso Sport Agency. Zusammen mit Joao Correa.
Richtig.
Und somit in der Chef von Andi, die beiden Arbeitskollegen oft miteinander unterwegs. Damals, 2018, war das noch nicht so. Das ist zwischenzeitlich passiert. Und ich dachte, so zum Start der Wechselsaison können wir mal wieder hier einen hauptamtlichen Agenten reinholen. Ich hatte schon vernommen, dass Ken auch mal wieder Lust hätte. Und ich dachte mir, es ist so viel passiert seit 2018, dass das doch auch mega interessant für die Leute ist, weil man ja hier im Besenwagen, wenn man schon länger oder auch nur kurz zu Gast ist, sehr viel mitbekommt über Wechselgerüchte, Agententätigkeiten, Regularien hier und da, Verträge und sowas. Und dann gucken wir mal, wie tief wir hier Einblick bekommen können. Und erstmal herzlich willkommen, Ken, zurück im Besenwagen.
Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich nochmal hier sein darf. Dass das 2018 war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt mir vor, als wäre es vor 2, 3, 4 Jahren gewesen. Aber wir sind doch also auch optisch ein bisschen älter geworden. Vor allem
Stauf. Ich wollte gerade sagen, bei dir sieht man das gar nicht.
Also ich habe fast so viel graue Haare wie Staufi. Ein paar davon sind wahrscheinlich wegen, durch Staufi wegen gekommen. Ja. Nee, aber nee, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt, ich fühle mich jetzt nicht als Chef von Staufi. Er ist mehr so mein Work-Wife. Das denke ich
mir schon, ja.
Work-Wife. Ja, ist fast auf den Tag genau 6 Jahre her. Die Folge kam am 18. August 2018 raus. Geil. War die 5. Folge vom Besenwagen. Also ein Gast Wahnsinn. Der ersten Stunde war Ken damals. Ja.
Nie aus den Augen verloren.
Nee, ich habe auch fleißig, also ich würde sagen, ich habe 90% der Folgen gehört.
Nice.
Also deswegen freue ich mich sehr, da zu sein, weil
mitbekommen.
Es wär wahrscheinlich 100, wenn ich es nicht verbieten würde bei unseren gemeinsamen Fahrten.
Das stimmt. Staufi mag das nicht so, sich selber zu hören in Folgen, glaube ich.
Ich glaube, Paul hat noch nicht eine gehört.
Ich habe noch nicht eine gehört von uns. Wird sich auch nicht mehr ändern. Aber ich würde gerne richtig hart reingehen, wenn ich darf. Oder
geh rein.
Ja. 2018 zu jetzt. Was war in dem Zeitraum die größte Veränderung in dem Business, in dem ihr unterwegs seid?
Boah. Also ich meine, ich musste gerade erstmal überschlagen, was sich überhaupt generell verändert hat bei uns in der Agentur. Ich habe mal so schnell überschlagen, da war Mats Pedersen 22 Jahre jung.
Da war der noch nicht Weltmeister.
Nee, da war er noch nicht Weltmeister. Da war er ein kleiner speckiger Däne, der ordentlich drauftreten konnte, aber da wusste man noch überhaupt nicht, wo das jemals hinführen würde. Aber was sich so in unserem Business in der Zeit am meisten verändert hat, also ein Thema ist auf jeden Fall, dass es immer, immer jünger wird. Und dass wir, also das Thema hatte ich gestern noch mit Staufi, das und auch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Wir haben als einer unserer allerersten Fahrer haben wir Michael Wallgren unter Vertrag genommen. Da hat der Junge das zweite Mal Lüttich-Bastogne-Lüttich U23 gewonnen. Es hat sich bei dem zu der Zeit noch kein Agent gemeldet. Es hat sich bei dem zu der Zeit noch kein einziges Profiteam gemeldet. Das muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt jemand zweimal hintereinander U23 Lüttich gewinnen würde, dann hätte schon jeder Agent auf der ganzen Welt da angerufen und aber auch jedes Profiteam. Also das ist so das, was sich am meisten verändert hat, ist, dass es viel stressiger für junge Fahrer geworden ist und dass wir immer früher mit jungen Fahrern arbeiten müssen. Also wir wollen es nicht unbedingt, aber wir müssen, weil die jemanden brauchen.
Stressiger für junge Fahrer und stressiger für euch. Das ist so ein...
Wie man es nimmt.
Habt ihr mehr Konkurrenz jetzt auch?
Absolut. Also ganz, ganz sicher. Damals hat sich jeder irgendwie so auf 1, 2 Nationalitäten versteift und spezialisiert. Da wusste man zum Beispiel, dass wir auch mal einen jungen dänischen Fahrer 1, 2, 3, vielleicht sogar 3 Jahre beobachten können, bevor wir überhaupt mit dem in Kontakt treten. Das ist heute wirklich undenkbar. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, was uns gerade am meisten beschäftigt ist. Wie geht man überhaupt mit diesem Scouting weiter? Wo fängt man da an? Das ist durchaus viel, viel komplizierter geworden und ist jetzt auch nicht unbedingt die die schönste Entwicklung, meiner Ansicht nach. Ja.
Andi meinte da vorhin im Off, da haben wir noch nicht aufgenommen, dass er jetzt schon U17 Rennpläne oder Rennkalender studieren muss. Und ich hatte das letzte Woche, ich weiß nicht, welches Jahr das war, als Remco Profi geworden ist. Er war also der Erste, der aus den Junioren, glaube ich, hochgekommen ist, ne? Oder Mohoric.
2018 vielleicht davor auf 2019.
Also auf jeden Fall einer von den beiden. Ich
glaube schon immer welche, aber das ist ein guter Punkt, Paul. Der sogenannte Remco-Effekt, der ist eigentlich dann erst so entstanden. Ne?
Und dass man damals diskutiert hat, wir ja auch, viel zu früh, pipapo, und das ist eine Ausnahme. Ey, und jetzt ist das ja einfach die Regel geworden, ne? Also nicht die Regel, aber es kommt sehr, sehr oft vor. Also viel, viel öfter.
Also da würde ich dir jetzt schon widersprechen. Also sowas wie Remco oder Sechas oder kommt immer noch super selten vor. Ne? Also die meisten, die werden schon noch Profi nach 1, 2 oder 3 Jahren U23. Aber diese Beispiele hat man natürlich im Kopf, und diese Beispiele haben auch die Juniorenfahrer und deren Eltern im Kopf, und das stresst die natürlich, und die Teams gehen immer früher auf junge Fahrer zu, die Agenten auch. Ich meine, wir waren immer irgendwie eine Agentur, die mit Fahrern früh angefangen hat zu arbeiten, aber das hat sich eigentlich am Anfang immer darauf beschränkt, dass man einen jungen Fahrer kennenlernt. Also wir haben immer gesagt, wir würden gerne einen Fahrer kennenlernen, bevor der bei uns unterschreibt. Wir würden gerne wissen, also wir haben eine No-Asshole-Policy in der Agentur. Ja, wir würden gerne wissen, ist das ein netter Junge? Was hat der für einen Kopf? Wie denkt der? Bei welchen Teams würde der vielleicht Spaß haben? Bei welchen anderen Teams vielleicht nicht? Und diese Kennenlernphase, die wird auf jeden Fall immer kürzer, oder die passiert erst gar nicht. Also ich habe mit ein paar jungen Fahrern Kontakt gehabt letzte Woche, ging nicht darum, dass die bei uns unterschreiben sollen, sondern ich wollte einfach nur mal wissen, was das für Typen sind, wo die sich vielleicht in 4, 5 Jahren sehen. Die hatten alle Agenten. Also das gab es so vor 3, 4 Jahren noch nicht mal. Und das ist so eine Entwicklung, die hat in den letzten Jahren unheimlich zugenommen.
Ja, kurze Anschlussfrage. Wenn du die kontaktiert oder ihr und die haben dann schon Agenten, warum reden die dann mit euch? Also
meistens schreiben die dann, die antworten uns höflicherweise. Ich habe schon einen Agenten.
Ach so, okay. Also ich dachte, das kommt auch richtig zu Gesprächen, also zu Terminen dann. Nee,
okay. Eigentlich nicht. Also das ist eigentlich der Regelfall, dass dann, wenn jemand schon jemanden hat in dem Alter, dann wird er den auch nicht schon ein paar Jahre haben, sondern seit kurzem, und kommt es dann erst gar nicht zu einem längeren Gespräch. Aber das ist, das ist so, würde ich sagen, das, was sich am meisten verändert hat, ist, dass es immer jünger wird, und ich habe das Gefühl, dass die jungen Fahrer, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber dass die schon im Juniorenalter und auch am Anfang der U23 wesentlich gestresster sind als früher.
Ich kann mich erinnern, dass ihr auch selber zu dem Thema den Fall hattet, dass ihr, glaube ich, im Fall Marco Brenner zum Beispiel eigentlich dazu geraten habt, noch länger in der U23 zu bleiben, aber da auch schon familiär oder von Seiten der Druck da war, Profi zu werden, ne, damals.
Ja.
Auch schon eine ganze Weile her wieder.
Das ist auch schon wieder eine ganze Weile her, obwohl Marco sich auch nicht verändert hat. Also der sieht eigentlich immer noch genauso jung aus wie damals. Aber ja, unser Ratschlag war schon, bleibt noch in der U23. Oder geh erstmal in die U23 und entwickel dich da weiter. Aber das kann man noch nicht mal so einem jungen Mann vorwerfen. Ne? Also die ganze World Tour wollte den haben. Und dann liegen da Profiverträge auf dem Tisch und der Traum ist da, Profi zu werden. Dass er das unbedingt wollte, das kann ich schon verstehen. Aber ich glaube, im Nachhinein hätte er es vielleicht sogar anders gemacht. Wir haben es auf jeden Fall damals, haben wir ihn natürlich danach, nach seiner Entscheidung, auch weiterhin unterstützt. Aber wir würden es sehr, sehr ungern nochmal machen, dass jemand aus den Junioren direkt Profi wird.
Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, warum jemand direkt Profi werden sollte. Also es sind auch die wenigsten Beispiele, es gibt sowieso nur wenig Beispiele, die direkt aus den Junioren Profi geworden sind, dann erfolgreich sind. Also da ist zum Beispiel Remco immer noch so der da am meisten raussticht. Ihm hätte vielleicht ein Jahr U23 oder auch zwei auch gut getan, alleine um eine persönliche Entwicklung noch zu haben, weil man muss ja auch sehen, ne, man kommt wirklich in ein sehr deutlich älteres Umfeld rein. Man ist dann von heute auf morgen nicht mehr mit seinem gleichaltrigen Teamkollegen auf dem Zimmer, sondern vielleicht mal mit einem 35-Jährigen, der schon seit 10 Jahren oder länger Profi ist, ganz andere Themen hat. Und natürlich, wenn man es jetzt mal rein sportlich betrachtet, ne, der Sprung von der U19 zu den Profis ist schon der größte, den man so macht in der Karriere eines Radprofis, ne, also die Leute, die überhaupt so weit kommen, weil sich ja auch die Distanzen sehr, sehr verändern. Ne? Also man fährt bei den Junioren meistens so 3 Stunden lang Radrennen, dann auf einmal ist es dann manchmal doppelt so viel. Da passiert einfach sehr viel auf einmal, plus die persönliche Entwicklung. Da sind einfach so viele Risikofaktoren, die es meiner Meinung nach nicht wert sind, diesen Vertrag schon ein Jahr früher einzugehen. Und man muss natürlich sehen, wenn man nicht dieses Übertalent mitbringt, wie jetzt vielleicht ein Remco Evenepoel, der schon physisch so weit ist, bei den Profis direkt Ergebnisse fahren zu können, kommt auch erstmal eine lange Durststrecke. Und was in der Zeit mit dir als Fahrer passiert, du verlierst vielleicht so ein bisschen den Instinkt, auf Ergebnis fahren zu können oder zu siegen. Ne? Aber man muss ja auch sehen, selbst bei den Nachwuchsklassen gibt es nicht nur starke Rennfahrer. Es sind ganz wenig, die so einen Instinkt haben, Radrennen zu gewinnen. Und wenn du dann Profi wirst und erstmal 3-4 Lehrjahre bekommst, dann wird es ganz schwer, das nochmal zu reaktivieren. Also da überwiegen für mich auf jeden Fall immer die Nachteile oder Risiken, die das mit sich hat. Und ich bin der Meinung, jeder sollte mindestens ein Jahr U23 fahren, wenn nicht sogar zwei. Aber das gesamte Devo-Gefüge so der World Tour-Mannschaften, diese ganzen Teams und das gesamte Programm ist leider darauf auch gar nicht so richtig ausgelegt. Also ich glaube, viele erkennen das jetzt gerade auch, dass man da vielleicht zu schnell sowas aufgebaut hat, ohne wirklich bis zu Ende zu denken, weil das gerade einen enormen Druck aufbaut in diesem Bereich. Wir haben es heute auch nochmal in einem anderen Meeting gesagt, es ist eigentlich heute schwerer, einen Vertrag bei einem U23-Development-Team zu bekommen, als dann den anschließenden World-Tour-Vertrag. Also allein einfach, weil die Teams kleiner sind und ein Druck da ist, auch die Junioren zu bedienen. Ne? Also die Teams fangen jetzt auch schon an, U19-Teams da dran zu hängen. Auf jeden Fall an vielen Ecken muss man da das Ganze mal überdenken. Weil du ja auch ganz oft Leute im Radsport hast, die erst mit 25, 26 Jahren wirklich an ein Leistungsniveau kommen. Und wenn man jetzt mal so an Jonas Vingegaard zum Beispiel denkt, der auch erst in dem Alter so richtig in Erscheinung getreten ist, solche Leute fallen durch das aktuelle Raster einfach komplett durch. Da sind nur diejenigen, sage ich mal, vertreten, die früh entwickelt sind, die schon mit 15, 16 große Trainingsumfänge fahren und verkraften können und sich dann eben empfehlen für die wenigen Devo-Plätze, die es gibt. Ne? Also da muss man jetzt mal sehen, gibt es immer so zwischen 12 und maximal 16 bei den Mannschaften und in den Profiteams hast du nachher 30 Fahrer starke Kader. So, das macht schon auf jeden Fall ein Ungleichgewicht und ich sehe das ganze System als nicht so nachhaltig und finde das immer schade, ne? Weil es raubt auf jeden Fall auch in den Nachwuchsklassen schon eine Menge Spaß. Das ist so, was ich beobachtet habe auf jeden Fall in der Zeit.
Ich würde gerne nochmal.
Paul zeigt schon die ganze Zeit auf.
Ja. Genau, ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ihr immer jüngere Fahrer oder Fahrerin unter Vertrag nimmt und somit ja auch andere Agenten. Und wenn ihr euch an diese Fahrer ranbegebt, habt ihr irgendwie jetzt auch viel mehr Verantwortung, als es vielleicht für den 19-Jährigen oder 20-Jährigen habt. Gibt es ja auch irgendwie schwarze Schafe in eurem Umfeld, die vielleicht falsche Versprechungen machen und die vielleicht auch nicht unbedingt gut fürs Business sind, weil klar, man braucht mittlerweile eine Lizenz, aber ich weiß nicht, ich finde es schon krass, dass man einfach so eine Lizenz machen kann und damit Minderjährigen.
Ja, also das ist, also da triffst du eigentlich genau ins Schwarze. Da bin ich mir sicher, oder das gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit. Agenturen oder einzelne Agenten, die einfach eine schiere Anzahl von 16-, 17-Jährigen unter Vertrag haben, denen du sicherlich einfach nicht gerecht werden kannst. Und den verkaufst du dann einen Traum, den machst du große Versprechungen und am Ende musst du alleine, statistisch musst du da wahrscheinlich 80% von sitzen lassen. Ne? Denn die werden weder große Devo-Teams kommen, geschweige denn Profi. Und ich glaube schon, wenn du bei einer ordentlichen Agentur unterschreibst, dann sollte schon der Weg oder das Ziel sein, Profi zu werden. Ja, und dann sollten sich beide Parteien schon ziemlich sicher sein, dass das im Rahmen der Möglichkeiten ist, dass der Junge oder das Mädchen Profi wird. Und das ist bei uns schon so, dass wir uns schwer tun, in dem Alter junge Athleten zu identifizieren. Und deswegen haben wir uns in den letzten Jahren größtenteils auf die fokussiert, die wirklich die Besten der Besten waren. Also die in den Altersklassen alles gerockt haben, wo halt wirklich dann die Wahrscheinlichkeit einfach doch sehr groß ist, dass die den nächsten Step machen können.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht, es klingt so immer so ein bisschen so, als wäre es so einfach, einen Agenten zu bekommen. Eine Agentur eures Ranges, eurer Größe, da bekommst du die ernst gemeinte Anfrage ja auch nur, wenn du schon wirklich bei den allerbesten Nachwuchsleuten bist irgendwo. Oder Andi Stauf irgendwie rausgelesen hat aus deinen U17-Daten, dass das jetzt auf jeden Fall zwingend.
Ja, genau. Das wäre schön. Also das ist, ich meine, Staufi ist da eine super Hilfe. Ne? Aber das ist natürlich, es ist natürlich schwierig und es würde wahrscheinlich ökonomisch mehr Sinn machen, jeden 15-, 16-, 17-Jährigen, den wir kriegen können, bei uns unterschreiben zu lassen und dann zu gucken, wer von denen wird mal was. Ja. Weil dann ist das wirklich, dann kann das im Prinzip fast jeder große Stars zu betreuen. Ne? Aber dann fallen 90% der jungen Menschen durchs Raster. Und das wollten wir nie machen, weil für uns sind das nicht einfach nur irgendwelche Nummern auf irgendeinem Excel-Sheet. Das sind Leben. Ja? Und das sind junge Menschen, die einen Traum haben und die wollen wir dabei unterstützen, Profi zu werden. Und wenn wir nicht daran glauben, dass die eine große Chance haben, Profi zu werden, dann lassen wir die auch nicht bei uns einen Vertrag unterschreiben. Und wir führen dann gerne Gespräche. Also ich habe schon dutzende Gespräche geführt mit Fahrern und deren Eltern, wo ich damals schon sicher war, als ich das Gespräch geführt habe, dass die kein Profi werden. Aber ich wollte denen einfach nur vermitteln, dass sie sich nicht stressen müssen, dass die einfach nur Spaß haben sollen an Rennradfahren, an Rennen fahren. Und wenn dann doch mal der Step kommt, dann kann man immer noch schauen, ob man sich an eine Agentur wendet. Aber warum muss man sich denn mit 16 Jahren schon stressen, nur weil vielleicht der eine Bekannte in der Nationalmannschaft schon einen Vertrag mit einer Agentur hat oder einen Vertrag mit einem Devo-Team. Und da geht der Spaß bei denen halt wirklich verloren und das ist wirklich total schade. Und da führen wir super viele Gespräche auch mit Fahrern, wo wir wissen, mit denen werden wir zu 99,9% niemals arbeiten.
Und du meintest gerade, wenn ich aus irgendwelchen U17-Daten das rauslese, und das ist gerade der Punkt, ne? Also wenn wir gesagt haben, wir haben immer mit den Besten gearbeitet, dann waren das die Besten der U19-Kategorie. Jetzt geht das Scouting der Teams und anderer Agenturen ja deutlich früher los, deswegen habe ich eben mehr aus Spaß als aus Ernsthaftigkeit gesagt, ich muss jetzt zu U17-Rennen anreisen. Weil ich bin einfach davon überzeugt, dass man aus den Daten von einem 16-Jährigen, auf keinen Fall rauslesen kann, wie der sich entwickeln wird. Da sind noch so viele Faktoren und wie gesagt, der Sprung, der dann nochmal passiert zu den Profis, der sortiert auch einfach nochmal sehr viele Profile aus, ne, die vielleicht in einem Bereich von 2-3 Stunden noch sehr schnell Radfahren können, aber dann eben nicht mehr. Ich habe mich da auch schon mit allen möglichen Experten aus dem Radsport, aus anderen Sportarten, mit anderen Scouts drüber unterhalten. Ist einfach im Radsport nicht vorhersehbar. Du kannst aussortieren, ja, aber du kannst nicht prognostizieren, der 16-Jährige wird jetzt in 10 Jahren auf dem Tourpodium sein. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und gerade deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und wir sind da, glaube ich, eher auf dem passiveren Weg, junge Talente überhaupt erstmal zu kontaktieren und uns da vorzustellen. Und ja, andere wedeln quasi mit einem vermeintlichen Profivertrag vor der Haustür. Und die Geschichten hört man auf jeden Fall auch immer mal wieder.
Agenten-Bingo jetzt. Das lassen wir aus. Ja, wenn Penn will. Ich hätte gerne nochmal so eine ganz allgemeine Einordnung. Würde mich jetzt persönlich interessieren auch. 2018 zu heute, wie viele Leute wart ihr in der Agentur? Wie viele Profis hattet ihr unter Vertrag? Und wie ist es heute? Wie groß ist die Agentur? Wie viele Profis habt ihr ungefähr? Und zwischenzeitlich ist, glaube ich, eine Änderung auch passiert. Ich glaube, ihr hattet damals keine Frauen, oder?
Absolut.
Unter also Vertrag.
Wir selbst haben schon. Damals, also von der Größe der Agentur hat sich wenig getan. Staufi ist natürlich irgendwann dazugekommen. Wir haben noch einen PR-Menschen in Ceylon, der sitzt in Südafrika. Wir haben jetzt so ein paar Sachen dazu genommen, wie ein Designer, wir haben das Netzwerk einfach erweitert an Steuerberatung, an Anwälten, an Fittern etc. etc. Aber an der Core-Agentur hat sich eigentlich nichts getan und an der Anzahl der Fahrer eigentlich auch nicht. Also wir hatten damals schon, 2015, 16, 17, 18 hatten wir schon so um die 20 bis 25 Profis oder sagen wir mal Leute, die aus der U23 raus sind. Profis will ich sie nicht nennen, weil damals hatten wir schon noch ein paar Conti-Fahrer, die größtenteils in amerikanischen Conti-Teams damals gefahren sind. Joao, mein Partner, ist ja auch halb Amerikaner, halb Portugiese. Da hat sich nicht so viel getan. Die Qualität, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich die Fahrer von damals angucke, die war schon eine ganz andere. Also da waren damals unsere größten Fahrer, vermutlich wird es damals noch Laurens ten Dam gewesen sein und vielleicht Sergio Paulinho. Gerald natürlich. Gerald war einer der größeren Fahrer damals, aber so die Qualität an Fahrern, die hat unheimlich zugenommen. Also wie gesagt, Mats war damals 22. Die anderen, die dann später groß geworden sind, wie Michael Wahlgren oder Tao oder die jetzt nachkommen, wie Tobias Lund oder andere, die gab es früher noch nicht. Ne? Also da hat sich eigentlich nicht so viel getan. Wir wollten auch nie so eine riesige Agentur werden. Also wie gesagt, aus dem einen Grund, den Staufi eben gesagt hat, wir wollen nicht einfach einen Excel-Sheet mit Fahrern haben und gucken, wer da hängen bleibt. Sondern wir wollten schon jeden ordentlich betreuen. Und das wollen wir, das ist mit das größte Ziel und das ist auch immer so geblieben.
Wie viele Fahrerinnen habt ihr jetzt?
Neun Fahrerinnen. Das machen wir jetzt seit wie vielen Jahren machen wir das? Seit so 6 Jahren, würde ich sagen, haben wir den Frauenteil der Agentur aufgebaut. Weil ich meine, das wisst ihr genauso gut wie wir. Der Sport hat einfach eine riesige Entwicklung genommen und mit größerem Interesse, größeren Teams, größeren Verträgen brauchen die Frauen natürlich auch eine gute Betreuung außerhalb von den Teams. Und deshalb sind wir da auch reingegangen, weil wir wollten nicht wachsen, indem wir einfach mehr männliche Profis nehmen, sondern wir haben gesagt, wie können wir mit der Agentur was Gutes tun, ohne für unsere Jungs, die wir unter Vertrag haben, Konkurrenz innerhalb der Agentur zu schaffen. Mhm. Weil wenn wir jetzt plötzlich gesagt hätten, wir machen nicht mehr 25 Profis, sondern 50, haben wir wiederum das Problem, dann haben wir wahrscheinlich 2-3 Sprinter jedes Jahr, die offen sind. Wen tust du dann?
Das ist ja wieder was die Konkurrenz aber zum Beispiel macht, ne? Was auch so eine Sache ist, die man vielleicht erklären muss. Wer sind eure großen Konkurrenzagenturen in Anführungszeichen und vielleicht irgendwie so 1-2 Worte dazu, dass die Leute sich das vorstellen können? Man hört hier natürlich immer Alex Carrera bei uns.
Ja, klar. Also ich meine, Alex ist natürlich einer der größten mit AMJ Sports.
Also auch von der Menge oder einfach nur von den einzelnen Fahrern, die sehr viel Geld verdienen?
Also von der Menge. Also ich sehe auf so vielen Instagram-Profilen von teilweise Fahrern, die ich noch nie gehört habe, sehe ich, dass die von Alex gemanagt werden. Das ist einfach ein ganz anderer Approach. Ne? Und der gleiche gilt wahrscheinlich für Agenturen wie SEC, die riesig sind. Team Vision hat auch einen anderen Approach als wir. Es ist eine andere deutsche Agentur vom Marc Bator. Die sind die haben schon mehr Fahrer unter Vertrag als wir. Und das ist einfach eine andere Herangehensweise.
Sind aber auch zum Beispiel Organisationen, so wie ich es wahrnehme, die auch als Organisation selbst wachsen oder wachsen wollen. Ne? Also ich nehme das so wahr, als wären das auch mehr Leute dann und die, wenn du mehr Leute irgendwie selber bezahlen musst, dann musst du auch, also bei euch ist es einfach wirklich so, wirkt ja in Anführungszeichen familiärer irgendwie. Mhm.
Also ich glaube nicht unbedingt, dass die mehr Leute dort arbeiten haben, die meisten Agenturen. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass dem nicht so ist. Die haben vielleicht hier und da mehr Scouts in irgendwelchen Ländern sitzen, die sind aber teilweise dann auch sicherlich nicht fest bei dieser Agentur. Also die meisten, oder es gibt auch viele, die alleine sind und wesentlich mehr Fahrer haben als wir. Mhm. Also vom Ratio Agent zu Fahrer, oder sind wir schon eine Agentur, die eher außergewöhnlich ist? Also, dass wir 3 Fulltime-Agenten haben, die 25 männliche Profis und 8-10 weibliche Profis betreuen, das ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich.
Ja. Würdet ihr euch wünschen, dass es dahingehend mehr Regularien gibt von der UCI, die vorschreibt, dass man so und so viele feste Agenten in der Agentur haben müsste für so viele und so viele Fahrerinnen?
Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt regulieren muss, weil für mich ist es ein gutes Argument, zu uns zu kommen, wenn ich sagen kann, wir unterscheiden uns zu anderen. Mhm. Das soll, finde ich, soll jeder machen, wie er will. Andere Sachen, die man wahrscheinlich regulieren kann und sollte, ist, ab welchem Alter kann man wirklich mit jemandem zusammenarbeiten? Ab welchem Alter sollten Teams einen Fahrer kontaktieren dürfen? Gibt es vielleicht wieder eine sollte vielleicht jeder Fahrer vielleicht doch mindestens ein Jahr in die U23 gehen? Das sind so Sachen, wo man regulatorisch vielleicht eingreifen sollte.
Seht ihr eigentlich aus anderen Branchen auch die Managements reinkommen? Also vielleicht aus dem Fußball oder aus dem Motorsport, die anfangen jetzt irgendwie auch Radsportlerinnen unter Vertrag zu nehmen, weil natürlich da die Verträge auch immer größer werden und demzufolge auch lukrativer. Weil man hört zum Beispiel, Paul Sexas hat ja auch, das ist ja kein Managementvertrag, aber irgendwie so ein PR-Vertrag unterschrieben mit irgendeiner Agentur, ne, wo es, glaube ich, um die Vermarktung seiner Person geht, außerhalb des Radsports wahrscheinlich.
Genau. Also das ist natürlich eine der größten. Das halte ich auch für schlau. Ne? Also das machen wir teilweise auch. Also wir sagen, okay, wir machen die Verträge für die Fahrer, aber wenn ein Fahrer ein gewisses Image in einem Land hat und dort besser vermarktet werden soll, dann gehen wir auch Kooperationen mit Marketingagenturen ein. Also das haben wir bei Tao damals gemacht, nachdem er den Giro gewonnen hat. Das haben wir bei Joao Almeida gemacht in Portugal. Das haben wir teilweise bei dänischen Sportlern gemacht. Das halte ich für sinnvoll, dass man sieht, dass andere aus anderen Sportarten in den Radsport reinkommen. Ja, Wassermann zum Beispiel. Also die sind ja so, glaube ich, die Größten im Fußball und auch in anderen Sportarten. die sind jetzt nicht selber da reingegangen, sondern haben eine Agentur, eine große Agentur in Belgien übernommen. Und das, denke ich, wird man häufiger auch sehen. SEC, die kommen auch ursprünglich aus dem Fußball, sind im Radsport drin. Also es ist schon so, dass die teilweise mit die größten Agenturen im Fußball schon im Radsport vertreten sind.
Okay.
Agentenbingo haben wir Softversion jetzt gemacht.
Ja, okay. Ja, das ist, also, wir verstehen uns, man muss sagen, das ist schon ein schöner Berufszweig im Sinne von, wir verstehen uns mit unheimlich vielen Konkurrenten super gut. Mhm. Also wir haben auch da Freundschaften gebildet zu Manuel Quinciato, Gary McQuaid, Giovanni Lombardi, das sind Freundschaften, die werden auch immer bestehen und das ist ein Geben und Nehmen. Man hilft sich auch teilweise, man kommt sich nicht wirklich in die Quere, man, klar, hier und da konkurriert man mal, wenn man 17-jährigen guten Junioren unter Vertrag nehmen will.
Ja, oder um aber einen dann, Platz in einem Team, oder?
Das auch, aber erstmal natürlich um den Fahrer an sich. Ja, aber da freue ich mich dann auch zum Beispiel, wenn so einer zu jemandem geht, dem ich auch vertraue und den ich als Agenten gut finde. Und dann ärgere ich mich doch, wenn er dann zu einer riesigen Agentur wie SEC geht oder so, wo ich jetzt nicht von ausgehe, dass die, sagen wir, das beste Interesse jedes Fahrers, von jedem Fahrer im Kopf haben. Ja.
Ja, okay, weil du in 10 Minuten auch los musst, daher meine letzte Frage. Wir sehen jetzt immer wieder diese Mid-Season-Transfers, die sind ja ab 1. August, meint Andi vorhin irgendwie auch erlaubt. Würdet ihr euch wünschen, dass das System da generell offener wird dahingehend, dass man viel mehr Flexibilität bei Verträgen hat und bei
Ablösesummen?
Ja.
Also,
ja, keine Ahnung. Also.
Wir haben ja eigentlich schon ein System, wo es teilweise festgeschriebene Ablösen gibt. Ja, aber grundsätzlich sind wir als Agentur schon der Meinung, dass ein Vertrag erstmal da ist, um den zu erfüllen. Also wir sind auch nicht, da gibt es sicherlich andere Agenturen, die, wenn ein Fahrer sagt, ich möchte gerne aus meinem Vertrag raus, direkt alle Hebel in Bewegung setzen und Anwälte anrufen, um das irgendwie hinzubekommen. Oder auch damit hausieren gehen. Ja? Also es passiert schon mal ab und zu, dass ein Agent zu einem Fahrer geht, der bei uns zum Beispiel unter Vertrag ist und sagt, hör mal, ich könnte dich aus deinem Team rausholen, du könntest vielleicht woanders mehr verdienen, willst du nicht zu mir kommen? Und da sind wir, wie gesagt, der Meinung, Verträge sind da, um sich zu vertragen und um die auch einzuhalten. Und dann gucken wir erstmal, kriegt man das vielleicht mit Team, wenn ein Fahrer unzufrieden ist oder ein Team unzufrieden ist, kriegt man das hin, damit man die Vertragslaufzeit zu Ende bringt. Und natürlich ist die allerletzte Option, dass man sich frühzeitig trennt. Aber das hat es bei uns fast noch nie gegeben. Und wir sind da auch froh drüber, ja, dass es da nicht ein Stechen und Zerren gibt wie im Fußball. Und unserer Meinung nach sollte es auch nicht unbedingt weiter in die Richtung gehen.
Okay, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ihr es gut findet, wenn es so wie im Fußball ist, wo auf einmal viel, viel mehr Geld im Spiel ist und Spieler ja so richtiges Asset einfach sind, ne? Aber wahrscheinlich ist das Kapital auch gar nicht da im Sport, um so Spielchen zu spielen.
Also, ich meine, Paul, wie gesagt, wir haben.
Ich würde es nicht gut finden, aber ich frage mich das halt nur, weil es ja am Ende auch ein Business
ist. Verständlich.
Ne? Ihr kriegt Provisionen und jeder Wechsel, jedes höhere Gehalt spielt ja auch mehr Geld in die Kassen der Agenten.
Das wird natürlich diskutiert, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ein Agent nicht von der Transfersumme partizipieren sollte, weil dann spätestens verschieben sich natürlich die Interessen sehr in den wirtschaftlichen oder ökonomischen Teil und da hast du nicht unbedingt die Interessen des Sportlers im Vordergrund. Da bin ich natürlich mit meiner Vergangenheit selber als Sportler vielleicht einer der wenigen, der so denkt, aber ich denke im Fußball oder weiß auch schon durch Kontakte, die ich da in die Branche habe, dass da auch Entscheidungen über die Köpfe der Spieler hinweg getroffen werden, weil man bei Verein X mehr Ablösesumme bekommt als bei dem anderen Verein. Und ich finde, der Verantwortung muss man sich dann auch bewusst werden und das sollte man möglichst vermeiden, wenn es im Radsport so weit kommen sollte. Wenn in dem Sport irgendwann mal so viel Geld drinsteckt, dass solche Sachen überhaupt realistisch werden, ne?
Also ich bin da genau der Meinung von Staufi. Wir können uns nicht beschweren. Also du hast mich vorhin gefragt, was sich am meisten verändert hat. Wahrscheinlich sind die Gehälter eine der Punkte, die sich auch seit 2018 nochmal am größten mit verändert haben. Und die sind eigentlich nur nach oben gegangen im Schnitt. Und deshalb, also das haben wir uns nicht erträumen lassen, als wir diese Agentur angefangen haben 2012, dass Radprofis irgendwann mal so viel Geld verdienen. Von daher bin ich der Meinung, da sollte man nicht versuchen, aus jeder Ecke noch jeden Euro irgendwie rausquetschen zu können als Agentur, sondern wir können uns nicht beschweren. Wir haben einen Job, der uns super viel Spaß macht. Also für mich fühlt sich das überhaupt nicht an wie ein Job. Ja, das ist meine Passion. Ich liebe Radsport, ich liebe bei den Rennen zu sein, ich liebe mit diesen Sportlern zu arbeiten und ich bin einfach nur froh, dass ich so irgendwie mein Geld verdienen kann, ja, in einem Sport, den ich liebe, ja. Und von daher bin ich da überhaupt nicht der Meinung, dass ich da irgendwie nur daran denken muss, wie ich irgendwie dieses Business noch weiter wachsen lassen kann.
Alright, ich denke, das ist doch in Anbetracht der Zeit ein ganz gutes Schlusswort, oder?
Ja, also ich freue mich, dass ich nochmal hier sein durfte. Vielleicht dann in 6 Jahren oder wann war das? Ne, vor 8 Jahren.
8 Jahren schon. Ja. In acht Jahren wieder.
Welche Folge ist das überhaupt heute?
Das ist leider Frage. Ist in Staufis kurzer Abwesenheit hier, haben wir nicht weiter die Folgen nummeriert. Das muss jetzt irgendwann demnächst mal aufgearbeitet werden.
Das ist auch aber leicht rauszufinden, weil nichts ist so gut archiviert wie unsere Homepage binwagen.com. Die letzte Folge, die rausgekommen ist, war die 419 und dann gab es noch eine FAM-Folge, also es ist jetzt 420, also 415 Folgen musst du warten, bis du wieder dabei sein durfte. Aber eigentlich war es ja auch indirekt immer mit dabei.
Ja, genau. Und ich habe dann auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme, habe ich auf jeden Fall komplett weiße Haare. aber ich habe mich sehr gefreut. Also ich, wie gesagt, ich bin Fan von Stunde 1.
Du kannst ja immer rein kommentieren. Die Türen stehen ja offen, die Wege sind kurz. Kannst Voicemails schicken oder kannst Staufi Anweisungen geben, was zu sagen.
Ja, Voicemails sind eine gute Idee. Die werde ich ab und zu mal reinschicken. Ja. Bis jetzt, wenn mir was auffällt, dann schicke ich Staufi nur eine Text-Message. Aber das
ist sowas immer gut für uns.
Das landet aber auch nie bei uns.
Nee, dann muss ich eine Gruppe eröffnen mit allen von euch. Ja. Und dann werde ich euch da Voicemails aus dem Leben von mir und meinem Workwife Staufi schicken.
Ja, sehr das wäre nett. Wir machen mal einen Spin-off irgendwann. Können wir starten.
Sehr gut. Sehr gut.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und bis in 8 Jahren.
Genau.
Ciao. Mach's gut.
An alle anderen. Ciao. Wir hören uns nächste Woche. Tschö. Ciao.